Der Gegenstand des Besuches ist es, die Wahrheit herauszufinden. So schnörkellos, so anspruchsvoll wird in einem britischen Bericht aus dem April 1945 beschrieben, was die entsandte Delegation im Konzentrationslager Buchenwald rausfinden soll. Also mehrere Wochen vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Nichts weniger als die Wahrheit. Ines Geipel ist mehr als 8 Jahrzehnte später immer noch auf dieser Suche. Sie erzählt uns in ihrem Band Landschaft ohne Zeugen, Buchenwald und der Riss der Erinnerung von der Rolle kommunistischer Häftlinge im KZ bei Weimar. Der Band steht auf Platz 1 unserer Sachbuchbestenliste im Mai und er ist nominiert für den Leipziger Buchpreis. Schönen guten Morgen, Frau Geipel.
Guten Morgen, Frau Weber.
Wieso haben Sie diesen Titel gewählt? Es gab ja Zeugen, Überlebende, Menschen, die Berichte und Protokolle verfasst haben. Sie haben deren Unterlagen studiert. Wieso betonen Sie im Titel die Abwesenheit von Zeugenschaft?
Ja, es hat natürlich zum einen historischen Aspekt. Wir wissen, 56.000 Tote im Lager sind 56.000 Tote, die nicht bezeugen können. Das ist das eine. Aber es hatte für mich auch diesen Aspekt, ich schreibe dieses Buch ja aus dem Jetzt heraus und im Grunde ist es eine Einladung an den Leser, sich mit dem Buch selbst nochmal zum Zeugen zu machen. Es hat natürlich diese Geschichte, vor allen Dingen im Hinblick auf Ostdeutschland, dass wir als Nachkommen dieser Zeit ja nicht Zeugen sein durften, weil uns sehr viel Wissen entzogen wurde. Und im Grunde ist es so ein Pendel, ja, mit der Zeugenschaft. Mhm. Einerseits schaut diese Zeugenschaft aus der Geschichte heraus. Und ich verstehe dieses Buch auch als ein im Grunde Zeittorpedo aus der Geschichte ins Jetzt.
Dem Torpedo wollen wir auf jeden Fall nachgehen und auch dem entzogenen Wissen. Für mich als Westdeutsche total interessant ist aber, dass Sie mich auch Zeugin werden lassen Ihrer eigenen Sozialisation. Bevor wir nämlich auf die Geschichte der kommunistischen Häftlinge in Buchenwald kommen, lassen Sie uns in Ihre Biografie gucken und auch in Ihre Motivation. Sie beginnen Ihren Buch mit dem obligaten Besuch der Gedenkstätte. Sie waren 14 Jahre alt, Sie mussten hin, der DDR allerlei geloben. Wie erinnern Sie sich an diesen Besuch und an dieses Gelöbnis mit den anderen Jugendlichen? Sie reisen in einer Gruppe.
Naja, zum einen habe ich diesen Anfang gewählt, weil das natürlich sehr viele Ostdeutsche betrifft. Ja, das ist ja eine Szene, viele Jugendliche standen da oben. Die Stadtsicherheit hat sich überlegt, Mielke hatte sich überlegt, seine Leute da oben hinzustellen, um etwas zu beschwören. Die Armeeleute standen da oben, viele, viele, viele Ostdeutsche. Und insofern ist das natürlich eine Szene, die im Grunde viele, nicht nur Ostdeutsche, aber Ost- und Westdeutsche nochmal mit auf die Reise nehmen möchte. Und im Grunde, wenn man da oben anlandet, wir standen auf diesem ehemaligen SS-Platz und das Erste, was uns begegnete, war dieser Dokumentarfilm. Das ist authentisches Material gewesen. Uns wurde gesagt, deutsche Kommunisten im Lager. Wir wissen heute, es waren jüdische Ungarn im Kleinlager. Also hier fängt ja schon eine historische Falscherzählung an, ja, eine Verschiebung, eine Verstellung auch von Bildern, von Geschichte. Und daran lag mir, nochmal zu versuchen, aus dem Heute heraus zu fragen, was können wir wissen, was wissen wir, was sind unsere Bilder und wie war, und da habe ich versucht, sehr viel Material hereinzuschleusen ins Buch, wie war die Realität des Lagers, vor allen Dingen am Ende, ja, kurz vor Ende, also kurz vor Befreiung, 11. April 1945 wird das Lager befreit. Und da sind diese 3,5 Monate, Januar 1945 bis 11. April 1945, absolut zentral. Das Lager ist ein völlig anderes Lager als, also am Ende im April 1945 als beispielsweise 1937.
Sie sagen, die Geschichte wird dezidiert umgeschrieben, frisiert. Nun pocht ja die DDR darauf, der antifaschistische der beiden deutschen Staaten zu sein. Das ist Teil des erklärten DDR-Selbstverständnisses. Bruno Apitz, Nackt unter Wölfen, ist Pflichtlektüre in der Schule. Mit welchem Bild sind Sie da als 14-Jährige hingereist oder vor Ort konfrontiert worden?
Na, es war für die DDR-Leute natürlich so, es war das Lager der deutschen Kommunisten. Das war der Widerstand, es war die Organisation des Widerstandes und ist verbunden mit der Opfergeschichte und gleichzeitig eben aber auch mit der Befreiungsgeschichte. Also das ist ja der Kern dieses roten Antifaschismus. Die deutschen Kommunisten haben Hitler besiegt als einzige, und da werden natürlich sehr viele Opfergruppen verleugnet, vor allen Dingen zuallererst die jüdischen Opfer. Und diese Legende, ich frage ja nach der Funktion dieser Opferlegende für die DDR, hat natürlich sehr viel mit dem 17. Juni 1953 zu tun gehabt. Monate später wird entschieden, dass da oben auf dem Attisberg diese Gedenkstätte, diese Mahn- und Gedenkstätte eröffnet werden soll, gebaut und eröffnet werden soll. Das Lager wird geschreddert, eben auch unter Ordung, muss man sagen, der deutschen Kommunisten. Und ja, dann nehmen die Dinge ein bisschen ihren Lauf. Und es wird ja eine sehr kompakte, es ist nicht nur die große Initiationsszene für die DDR, sondern es wird ja auch wirklich eine sehr kompakte Gesellschaftshaut. Ich würde sagen, dass die DDR sehr lange und auch nach 89 wir noch sehr lange an diesem Buchenwald-Syndrom herumgekaut haben. Wir sind die Besseren, die Gütigeren, die Helden, die Sieger. Und das strahlt natürlich schon noch sehr ins Jetzt hinein.
Der Mythos dieser heldenhaften kommunistischen Häftlinge ist nicht zu halten. Ganz im Gegenteil, Sie beschreiben uns eine interne kommunistische Führungsebene innerhalb des Lagers, die andere Häftlingsgruppen terrorisiert hat. Ich ahne schon selber, dass meine folgende Frage wahnsinnig naiv ist, aber man hätte ja vielleicht auch damit rechnen können, dass der Terror der Nazis deren Opfer in gewisser Weise zusammenschweißt, also die politischen Grabenkämpfe aus der Weimarer Republik weniger wichtig erscheinen lässt. Wieso ist das nicht der Fall?
Weil es ums blanke Überleben gegangen ist. Und ich möchte hier auch kein Missverständnis, jeder, der als Häftling in diesem Lager war, war ein Opfer, das ist gar keine Frage. Aber das sagen ja, sie haben ja so gestartet, das sagen ja auch die Westalliierten. Es war so, dass es im Grunde ein Terrorsystem unterhalb des Terrors der SS sich etabliert hat, gegeben hat. Und das war für mich eine Frage, wenn man so eine Großlegende, so eine Heldenlegende aufbaut, ist es legitim? Und für mich ist es nicht, 80 Jahre später, ich bin gar nicht in der Lage oder ich habe auch gar kein Recht dazu, ein Urteil zu haben, aber schon noch mal die Realität zu befragen. Daran lag mir.
Und diese Realität befragt Ines Geipel in ihrer Recherche zu Landschaft ohne Zeugen, Buchenwald und der Riss der Erinnerung. Frau Geipel, ich würde gerne aus Ihrem Buch zitieren, Seite 55. Da unsere Genossen mehr wert waren als alle anderen, mussten wir also einen Schritt gemeinsam mit der SS gehen, und zwar in der Vernichtung von aussichtslos kranken und kollabierenden Menschen. Dass ich die Liquidierung nicht allein durchführen konnte, versteht sich von selbst. Dazu gehörte ein ganzer Apparat. Derselbe bestand fast nur aus Genossen, mit denen ich als Exekutive arbeitete. Die Anweisungen bekam ich ja nur durch die Partei. Zitat Ende. Das können wir bei Ihnen im Fließtext lesen. Sie haben aber auf jeder Seite Ihres Buches unten auch direkt Abbildungen der Protokolle, der Aussagen, das, was später protokolliert wurde. Würden Sie sagen, das, was ich hier zitiert habe von dem späteren Geheimdienstchef Sachsens, Helmut Thiemann, das ist historisch schon ganz gut aufbereitet und belegt, oder bergen Sie mit Ihrer Forschung auch fundamental Neues?
Es gibt sehr viele neue Quellen, aber dieses Zitat war bereits öffentlich, und zwar durch Lutz Niethammer 1994 in seiner Studie zu den Roten Kapus. Was mir möglich war jetzt in der Recherche, war relativ systematisch die Akten der Staatssicherheit einzusehen. Und zwar das ist ja im Grunde, um es verständlich zu machen, wie ein Container aus sehr verschiedenen Quellen die Staatssicherheit richtet ein Archiv zum Nationalsozialismus ein, Mitte der 60er Jahre. Das hat natürlich mit dem Klima in der DDR zu tun, aber sammelt natürlich alles, auch Prozessunterlagen aus dem Westen, die ja Aussagen immer auch unter Eid gewesen sind. Also deswegen kann man jetzt nicht einfach sagen, ist jetzt die paranoide Struktur der Staatssicherheit im Aktenmaterial, sondern das ist eine breite Auslegeordnung und das ist schon die Kernaussage, also eine Kultur oder eine Praxis der Todesinjektion, des systematischen Mordens, begonnen von der SS und weitergeführt am Ende der Lagerzeit durch die deutschen Kommunisten. Also von der Zahl her 56.000 Tote, das habe ich schon gesagt, 109 davon deutsche Kommunisten. Ich finde, allein diese Zahl steht ja schon ziemlich unter einer Erzählspannung. Und daran knüpfen sich ja doch auch verschiedene Fragen. Und insofern ist das ein harter Stoff, ein sehr dunkles Wissen des Lagers.
Dass Sie vor uns ausbreiten, wie gesagt, mit vielen, vielen Belegen und Ihren eigenen Reflexionen dazu oder darauf. Dann liegt also dieser kommunistische Heldenmythos, Teil des Gründungsmythos der DDR, in Scherben. Wir sind jetzt so viele Jahre nach der Wiedervereinigung. Was sehe ich davon als Besucherin in der Gedenkstätte? Ich muss zugeben, mein Besuch ist schon wirklich lange her. Was ist da heutzutage von zu sehen?
Ja, zumindest das, was ich versuche freizulegen, nicht so, dass derjenige oder diejenige, die da oben steht auf dem Ettersberg, diese Geschichte verstehen kann. Das finde ich eben immer noch ein Auftrag. Es ist sehr viel passiert, es ist sehr viel Forschung passiert nach 89, aber eben doch auch mit aller oder übergroßer Vorsicht im Hinblick auf die kommunistische Geschichte, würde ich schon denken. Und das ist natürlich, gerade wenn man sich diesen Staatsmythos DDR anschaut und unsere sehr politische, entzündliche Situation, ergibt sich daraus schon eine deutliche Frage.
Jetzt haben Sie Ihr Buch beginnen lassen bei sich selbst als 14-Jährige, die dort Jugendweihe erlebt und eben der DDR Treue und Gefolgschaft schwört. Ich kenne ganz viele Menschen in meinem Alter, die wie Sie dort antanzen mussten, sage ich mal flapsig, also für die das ein Pflichttermin war, auf den sie gar keine Lust hatten, der auch im Nachhinein eher einen negativen Nachhall gefunden hat. Aktuell fordert ja die Bildungsministerin Karin Prien Pflichtbesuche in Gedenkstätten. Und ich muss sagen, so ein Teil von mir sympathisiert mit dem Gedanken. Ich weiß aber, wie gesagt, von Berichten von Menschen, die genau diese Pflichtbesuche hatten, dass das nicht besonders fruchtbar war. Wie stehen Sie zu dieser Debatte?
Naja, es ist ja immer die Frage, wie man mit Schülern umgeht, wie man Geschichte erklärt, wie man sie vermittelt, eine Klasse dahin fahren zu lassen, da oben rumlaufen zu lassen. Ich glaube, da ist der Wert relativ reduziert. Aber einen Schwerpunkt zu setzen, viel in der Schule schon einzuführen, mit Zeitzeugen wird es schwierig, aber es gibt ja herausragende Historiker im Land und viele, die präzise Auskunft geben können. Also ich glaube, zu kontextualisieren, viel zu vermitteln und schon klar zu machen, das ist eine Geschichte, das bleibt eine deutsche Geschichte, die ist größer als wir und unsere entzündliche Gegenwart und die können wir nicht einfach so beiseite schieben. Das würde ich immer noch als einen Wert empfinden.
Jetzt ist der Bildungsauftrag gegenüber Kindern und Jugendlichen das eine, aber Sie sprechen es an. Wir sind ja nach wie vor in Teilen ein deutsch-deutsches, zwar wiedervereinigtes, aber auch in Teilen auseinanderstrebendes Land. Was kann so eine oder was könnte so eine Gedenkstätte aktuell leisten fürs deutsch-deutsche Selbstverständnis? Und Sie haben es ja schon mehrfach betont, unter extrem schwierigen Bedingungen.
Ja, also so wird es mir jedenfalls geschildert, wenn Westdeutsche nach Buchenwald gehen, für die ist es zuallererst eine jüdische Gedenkstätte, wenn Ostdeutsche gehen, ist es eine Gedenkstätte der Kommunisten und beides entspricht ja nicht der historischen Realität. Und insofern würde ich schon denken, dass Buchenwald ein Ort ist, wo deutsch-deutsches Gedächtnis ja, wie soll ich sagen, vermittelt, trainiert, nochmal neu angeschaut, nochmal gewichtet werden könnte. Und ich glaube, wir kommen nicht so sehr viel weiter, wenn wir davor immer wieder scheuen, weil wir Angst haben, das Bild des einen oder des anderen zu verstören. Oder ich meine schon, auch das ist das Buch. Das Buch ist ein Plädoyer noch einmal für eine Bilderweiterung, von mir aus auch für eine Bildstörung. Und aus Bildstörungen ergeben sich neuere und andere Fragen. Und das finde ich schon richtig.
Diese fruchtbare Irritation, die verdanken wir Ines Geipels Band Landschaft ohne Zeugen, Buchenwald und der Riss der Erinnerung. Erschienen ist der Band im S. Fischer Verlag. Er hat 336 Seiten. Für die zahlen Sie 25 Euro. Ist Platz 1 unserer aktuellen Sachbuchbestenliste im Mai. Und ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch bei Ines Geipel. Ich zitiere noch mal ganz zum Schluss vom ziemlich am Ende Ihres Bandes. Da schreiben Sie: Was ist ein Gedächtnis ohne Wissen, eingenäht in ein Täuschungssystem. Dem können wir nachgehen in Ihrem Buch. Vielen Dank dafür.
Ich danke sehr, Frau Weber.